nämlich bei Elia. Elia, einer der größten Propheten überhaupt, die jemals gelebt haben, haben Gewaltiges für Gott getan am Karmel, wo Feuer vom Himmel fiel. Und Jürgen hat uns vor 2 Wochen mit reingenommen in eine totale Lebenskrise von Elia. Elia ist sozusagen gegen die Wand gefahren in seinem Dienst. Er hielt sich für entscheidend für Gott, ein Stück weit. Ja. Wenn er nicht da war, dann kann doch nichts laufen und so weiter. Und das war auch das Thema. Bist du entschieden für Gott oder fühlst du dich entscheidend für Gott? Und das ist ein großer Unterschied. Er hat mich da sehr auch wiedergefunden. Das hat einfach auch zu mir gesprochen, ganz stark. Auch gerade, weil man so im Dienst steht und rackert und macht und tut und denkt, boah, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner und so weiter. Ja. Und da ist die Gefahr doch schon relativ groß, dass man dann irgendwann mal gegen die Wand knallt. Und das ist ganz interessant, diese Geschichte, die wir auch in der säkularen Psychologie, ich habe mal gestern ein bisschen gegoogelt, so über Burnout und so weiter, taucht tatsächlich Elia ab und zu auf als Beispiel eines Menschen im Altertums, der einen Burnout hatte und wie er damit umgegangen ist. Wir sehen nämlich so ein paar ganz praktische Burnout-Präventionsmaßnahmen. Ich bin hier nicht der Burnout-Experte. Sicherlich nicht, das Thema lautet auch nicht Burnout, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir sehen. Ja? Erst muss man mal so gegen die Wand gefahren sein, weil vorher merkt man es oft noch nicht. Gerade so Leute, die halt eben so voll im Doing drin sind. Und das ist Elia passiert, voll aus dem High, aus dem Dienst raus, runtergefahren auf Null. Dann gibt es erstmal die Erstversorgung, ja, halt eben aussteigen. Und dann muss man erstmal gucken, dass alles so drumherum stimmt. Essen, trinken, schlafen. Er hat viel geschlafen und geht dann so seinen Weg. Und heute schauen wir, wie eine neue Perspektive bekommt. Das ist ja auch wichtig für Leute, die im Dienst, die auf der Arbeit oder wo auch immer in eine Situation reingekommen sind, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen. Du kommst, der Motor ist heiß gelaufen. Du brauchst eine neue Perspektive, einen Perspektivenwechsel. Und den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Der Text 1. Könige, Kapitel 19, Vers 9 bis 21. Das geht hier irgendwie nicht. Okay. Gut. Und das schauen wir uns mal an. Und bevor wir uns den Text anschauen, die Geschichte hat ja auch einen Nebeneffekt. Im Grunde genommen muss man ja sagen, Elia hat ein Burnout. Was war Elia? Elia war ein Diener Gottes. Der hat alles für Gott gegeben. Und steht jetzt am Ende da und ist fix und fertig. Man könnte daraus folgern, weißt du was, ich bin doch nicht bescheuert. Ich werde darauf Acht haben, dass ich ja nicht zu viel mache für Gott und für überhaupt so Gott und Gottesdienst und Gemeinden und so weiter. Und ich weiß auch, das sind einige auch hier in der Gemeinde, die vielleicht aus so einem Hintergrund auch kommen. Okay, der Text ist jetzt noch nicht, der kommt gleich noch, ja. Die aus so einem Hintergrund auch herauskommen, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die vielleicht auch irgendwie gesetzlich aufgewachsen sind oder irgendwas erlebt haben oder auch viel vorher in einer anderen Gemeinde richtig so reingezogen worden in den Dienst und die sagen, weißt du was, das ist vorbei. Relax. Und ein wichtiges Merkmal hier bei uns in der City Chapel oder überhaupt in Calvary Chapel ist die Gnade Gottes. Einfach zu erleben, du musst nichts leisten vor Gott. Gott nimmt dich einfach so an. Gnade. Du kannst dir dein Heil nicht verdienen. Das ist Gnade. Das Leben mit Gott ist ein Geschenk. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Nur, wie gesagt, man kann das leicht auch falsch verstehen. Man kann das vielleicht so verstehen, guck, das Gegenteil ist bei Elia der Fall. Der rödelt wie ein Bekloppter und rast gegen die Wand. Also ja, nicht zu viel machen. Und das Wort Leidenschaft zum Beispiel, das kommt dann vielleicht nur vor im Blick auf körperliche Fitness, Leidenschaft. Ich muss gucken, dass ich meine Kilos behalte, muss gucken, dass ich fit bleibe. Leidenschaft im Job, Leidenschaft bei der Partnersuche, Leidenschaft mit den Kindern und alles. Aber Leidenschaft für Gott oder Hingabe vielleicht noch. Okay, Gott und Hingabe, da denkt man vielleicht an IS-Kämpfer, aber nicht an Glaube. Nee, lass mich fern davon. Und trotzdem ist es so, das Thema heute lautet, entscheiden für eine neue Perspektive. Entscheiden für eine neue Perspektive. Und das ist mein Wunsch für dich. Wir haben hier ein bisschen Chaos drin, da kommt nochmal eine andere Folie vorher. Ja, aber der Text, der, doch, 19, ja, richtig. Gut. Gott zeigt nämlich am Ende unseres Textes heute, dass Gott sehr wohl es liebt, wenn wir leidenschaftlich unterwegs sind. Wenn wir vollen Einsatz bringen und so weiter. Das sehen wir an der Auswahl von dem Nachfolger von Elia, Elisa. Und das schauen wir uns vorher an und gucken uns nachher den Elia an. Elisa wird berufen und wir lesen hier mal ab Vers 19. Und er, Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Also es war so eine super Art Supertraktor des Altertums, ja. Ihr kennt vielleicht so diese Riesentraktoren mit diesen Flügen, mit diesen Riesendingern da. Und hier musst du dir vorstellen, 12 Gespanne, jeweils 2 Rinder oder Ochsen oder was auch immer, so ein Joch drüber und hinten Pflug dran. Und hier sind 12, vielleicht sind die so ein bisschen diagonal aufgestellt. Und Elisa, vermutlich sogar der Besitzer dieses ganzen Ladens, er ist ganz hinten und hat so den Überblick. Er ist nämlich beim 12. Gespann, heißt es hier. Er selbst aber war bei dem 12. und ist da richtig am Ackern. War ein Farmer mit Leidenschaft. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Was nichts anderes bedeutet, welcome in the family. Ja? Also das war sozusagen, er sollte Elisa berufen als nächsten Apostel, Propheten und nimmt seinen Mantel und schmeißt ihn über ihn. Und Elisa versteht sofort das Signal, was das bedeutet. Da verließ er die Rinder, lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Hey, super Sache, ich bin dabei. Aber ich habe ja nicht nur diese Leidenschaft, Gott zu folgen, sondern ich habe noch eine andere Leidenschaft, das sind meine Eltern. Ich muss sehen, dass sie gut aufgehoben sind. Ich werde sie erst noch küssen, mit anderen Worten, ich muss erst warten, bis sie das Zeitliche gesegnet haben. Ja? Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich meine Firma richtig übergebe. Ich muss das ja anständig machen. Immerhin habe ich auch Leidenschaft für meinen Job. Und Elia ist ziemlich frustriert, als er das hört. Er aber, Elia, sagte zu ihm, geh, kehr um, was habe ich dir getan? Also mit anderen Worten, Elia, das werden wir gleich auch sehen, sein Problem war gewesen, dass er zu wenig Leidenschaft für Gott sah und er meinte, ich bin der Einzige, der Leidenschaft für Gott hat und alle anderen kümmern sich um ihren Zeugs. Und jetzt beruft er Elisa zum Propheten und hat erstmal den Eindruck, Elisa ist genauso. Ja, erst die Familie, erst der Job und dann. Und mir kommt das so ein bisschen durch wie Frustration. Aber Elisa tickt eigentlich völlig anders, denn es heißt im Vers 21, da kehrte Elisa von ihm ab, nahm das Gespann Rinder, also seinen kompletten Besitz, und schlachtete sie und mit dem Geschirr, also dem ganzen Pflugkram und dem Joch, der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, seinen Angestellten, und sie aßen. Also richtig radikal, ja. Sein ganzes Geschäft geht sozusagen in Rauch auf. Ohne irgendwelche Sicherheiten. Radikal. Da machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wie gesagt, Gott hat genau diesen Elisa erwählt. Wenn man die Geschichte von Elia alleine separat ausgesondert anschaut, hier gerade auch, wo es um diesen Burnout geht, könnte man den Eindruck haben, Gott ist fast schon sauer darüber, dass Elia da gelandet ist und sagt, ich will das eigentlich gar nicht, dass man sich so einsetzt. Aber das ist ja nicht die Botschaft des Ganzen, sondern in dem, dass er Elisa wählt, sehen wir, Gott sucht Menschen, die leidenschaftlich leben und arbeiten. Gott sucht Menschen, die auf Gottes Stimme reagieren und bereit sind, alles für Gott zu tun. Und Gott sucht Menschen, die eine dienende Haltung haben. So. Aber Gott sieht auch besonders nach diesen Menschen, die sich einbringen. Denn ganz schnell, das werden wir gleich sehen, kommst du, wenn du diese Leidenschaft auch gerade für Gott hast, kommst du in so eine Situation rein, dass du anfängst zu rackern, dass du anfängst zu kämpfen, du wirst müde und du kannst nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum Gott Elia begegnet. Elia hat ein bisschen was falsch gemacht, vielleicht sogar einiges falsch gemacht. Auch das werden wir uns gleich anschauen. Aber mein Wunsch heute Abend ist, gerade für dich, wenn du jemand bist, der Leidenschaft für Gott hat, wenn du jemand bist, der sich einsetzt in der Gemeinde, wenn du jemand bist, der vielleicht in 2, 3 Diensten unterwegs ist und dich auch fragst, Mensch, ich kann nicht mehr. Warum mache ich das eigentlich? Oder du bist müde. Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Dann will Gott dich nämlich mit dieser Botschaft ermutigen. Und jetzt schauen wir uns mal den Seelenzustand von Elia an. Und da gehen wir zurück an den Anfang unseres Textes. Da heißt es im Vers 9, dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Elia ist in der Höhle angekommen. Ende der Fahnenstange. Ist fertig. Ist das alles, was übrig geblieben ist? Ein Loch. Der große Prophet Elia. Und dann heißt es, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Die Frage war gut. Habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Du auch? Was mache ich eigentlich hier? Das sollte man sich auch ab und zu mal fragen. Ja? Was mache ich eigentlich hier? Einfach auch, bevor du in Burnout reinkommst, aber vielleicht auch dann, wenn du am Boden bist. Was mache ich eigentlich hier? Interessant ist, Gott stellt die Frage. Elia, was machst du da? Elia, warum bist du in der Höhle angekommen? Warum bist du da, wo du jetzt bist? Das impliziert auch ein bisschen was. Das zeigt auch, nicht Gott ist derjenige, der ihn in den Burnout getrieben hat. Es gibt ja so Leute, die sagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du alles geben. Hingabe heißt dann, dein Leben muss brennen für Gott. Es gab da immer so einen Spruch, hat mir jemand damals mitgegeben, lieber an der Front verbrennen, wie zu Hause verrosten. Immer Einsatz für Jesus. Tag und Nacht. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Ach, da gibt es einen Haufen Verse, die man missinterpretieren kann. Ja? Nein, es ist nicht Gott, der uns in den Burnout reintreibt, sondern der Burnout oder überhaupt dieses ans Ende kommen, das ist immer selbstverschuldet, grundsätzlich. Aber Gott möchte die Möglichkeit haben, in unsere Situation reinzureden. Und offensichtlich konnte Gott erst hier an dieser Stelle zu Elia reden, mit ihm kommunizieren. Und er fragt ihn, was tust du hier, Elia? Und er bekommt eine interessante Antwort. Das heißt im Vers 10, und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Das Wort eifern, das haben wir gehört, ist ziemlich radikal, eigentlich negativ besetzt. In Deutsch würde man jetzt sagen, ich habe mir den Hintern aufgerissen für dich. Ich finde sonst keine Übersetzung, eine deutsche. Danke. Und dann sagt er, warum er geeifert hat. Und das finde ich stark. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen. Deine Altäre haben sie niedergerissen. Deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Darum hat er geeifert für Gott. Und ich finde das stark. Er hat nicht geeifert, damit er groß rauskommt. Er hat nicht geeifert, damit er mehr Geld verdient. Er hat nicht geeifert, damit er eine schöne große Familie hat. Er hat nicht geeifert, damit er gute Maße hat, ja, und so weiter. Sondern er hat geeifert für Gott. Das war der Grund. Er hat geeifert für Gottes Sache. Er hat geeifert, weil er den Eindruck hatte, es ist niemand, die Leute kümmern sich einen Dreck um Gott. Jeder kümmert sich um seinen eigenen Stall. Jeder guckt nach seinem Zeugs. Keiner guckt nach Gott. Es gab einen Werteverfall. Es gab die ganze Moral ging den Berg runter. Das Volk wurde dekadent. Sie beteten Baal an. Und das bereitete ihm Schwierigkeiten. Er eiferte für Gott. Wir sehen das immer so negativ erstmal und sagt, na okay, mein Elia, der hat sich halt. Aber Elia hat für Gott geeifert. Und das sagt der Gott, ach Gott, ich habe für dich geeifert. Und was ist jetzt passiert? Ich bin am Boden. Und dann sagt er auch noch hinten drauf, und ich allein bin übrig geblieben, ich alleine. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Und dabei ist der Moder heiß gelaufen. Ich kann das ein Stück weit verstehen. Da liegt natürlich auch ein Problem drin. Gott hat diesem Elia ja eine Vision gegeben. Gott hat Elia zum Propheten erwählt. und hat ihn erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und dann ist er losmarschiert. Gott hat ihn sozusagen auf die Schiene gesetzt, hat ihm das Ziel vor Augen gegeben und dann ist er losgelaufen. Das Problem, und da kommen wir auch zu einem typischen Problem, dass Leute gegen die Wand laufen, ob das im christlichen Dienst ist oder ob das im Beruf ist. Du entwickelst eine Leidenschaft für eine Sache, du hast ein Ziel vor Augen und du gehst los. Und dann ist es gefährlich, dass man dann vielleicht die Verbindung verliert im geistlichen Dienst mit Gott. Ey, ich spreche da wirklich aus der Erfahrung. Wenn man so 20 Jahre im Dienst gewesen ist, dann merkt man, du hast eine Sache und oh, da muss ich jetzt ran. Dann geht's los. Ja, und du verlierst dann ein bisschen, oder die Gefahr besteht, dass du die Verbindung mit Gott verlierst. Deswegen ist zum Beispiel eine ganz wichtige Säule im Leben eines Christen, ist das Gebet. Das ist eine total coole Einrichtung, das Gebet. Nämlich Gebet, wann tust du beten? Okay, du kannst auch in der Worship-Zeit beten, auch richtig hier, gib ihm, ja. Aber Beten passiert in der Regel in der Stille. Ich gehe in die Stille und fange an, mit Gott zu reden. Oder ich rede gar nicht, ich höre einfach nur. Und irgendwie, er war ein geistlicher Mann, aber irgendwie hat er diese Verbindung ein Stück weit verloren. Und das ist immer die Gefahr, dass wir losrasen und lassen uns nicht mehr reflektieren. Und ganz einfach, entweder von Gott reflektieren lassen oder halt eben, wir lassen uns von unseren Mitmenschen nicht mehr reflektieren. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz praktischer, heißer Tipp, lass dich reflektieren. Es ist wichtig, dass du, die meisten, die hier sitzen, sind Singles, dass du jemanden hast um dich rum, dem du die Erlaubnis gibst, dich zu reflektieren, in dein Leben reinzureden. Dass du mal mit jemandem sprichst und sagst, du, das und das und das ist Situation, wie beurteilst du das? Einfach mal zuhören lassen. Was reden Leute? Oder wenn du verheiratet bist, umso besser, dass du dem Ehepartner erlaubst, in dein Leben reinzureden. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist so, das ist eine Tatsache. Wenn ich Sarah nicht gehabt hätte, wäre ich längst im Burnout gelandet. Ich bin so ein Typ, ja, auf die Schienen gesetzt, okay, Auftrag City Chapel gründen. Und ja, dann alles weichet, alles aus dem Weg räumen. Ich hatte in den ersten Jahren so eine super Idee gehabt, weil ich dachte mir, okay, einmal in der Woche war ich bis ziemlich spät abends hier und war am nächsten Morgen ganz früh wieder da. Da habe ich Sarah gesagt, du, ich habe eine Idee. Das wäre doch eigentlich eine coole Idee, so eine Liege noch in mein Büro zu stellen. Dann könnte ich gerade da übernachten und könnte morgens gerade weitermachen. Da habe ich die Fahrzeit gespart und alles und die. Pff. Ja. Und ja, es war nicht nur mal hier vergiss es, sondern das hat dann schon so ein bisschen auch Konflikte ausgelöst. Ja? Und das, ich muss euch das auch ehrlich sagen. Wisst ihr, wie man sich in so einer Situation fühlt? Da geht man ins Gebet und sagt, Herr, du hast mir diese Frau zur Seite gestellt, ja? Aber du siehst jetzt, ihr fehlt die geistliche Sicht, ihr fehlt die Vision. Herr, bitte, schenke ihr so einen geistlichen Durchbruch, dass sie das, ja, echt, ohne Witz. Und bis du das mal checkst, nein, das ist nicht der Punkt, sie ist nicht die Ungeistliche. Sie ist diejenige, die Gott in dein Leben reingestellt hast, damit du nicht hier durchdrehst. Speziell für Leute, die keinen, ich habe zum Beispiel diesen Grenz, es gibt so, in der Psychologie redet man von einem Zaun ums Grundstück, der dir deine Grenzen aufzeigt. Und es gibt so Leute, da gehöre ich auch zu, die haben diesen natürlichen Zaun nicht, laufen immer weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich abgrenzt, dass du Menschen hast, die in dein Leben reinsprechen. Ich denke, Elia war auch so einer gewesen. Hey, er hat für Gott geeifert, mit einem guten Herzen. Er hat gesehen und er fühlte sich alleine. Er sagte, niemand sonst sieht das. Ich muss ja Tag und Nacht ran. Aber offensichtlich gab es da niemand, der in sein Leben reinreden konnte, beziehungsweise wo er drauf gehört hat. Bis er an den Punkt kam, da war er am Boden. Und da war er offen, Gott zu dienen. Und wisst ihr was, manchmal sind solche Zeiten sogar wichtig, dass wir am Boden ankommen. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen auf einer Burnout-Seite. Da lautet es, vielleicht findest du das richtig blöd, das Zitat, aber ich find's gut. Auch wenn es im Leben bergab geht, im Tal ist es meistens grün. Ja, ist doch cool, wenn es bergab geht. Es wird immer grüner, weg von den felsigen. Ja, es geht immer grüner, da unten ist grün, da unten ist es nass, da wachsen Blumen, Bäche fließen da. Deswegen, es kann nur noch besser werden. Ja, es hat was. Paulus schreibt das zum Beispiel an einer Stelle. Er sagt, er spricht von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Kein Mensch weiß, was das war. Und dann sagt er in 2. Korinther 12, Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rüben, dann, wenn ich im Tal angekommen bin, dann, wenn ich am Boden bin, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist im Grunde genommen, das ist schon die Quintessenz von dem ganzen Ding. Elia ist am Boden angekommen. Und jetzt ist er offen, dass Gott ihm dienen kann. Jetzt ist er offen für die neue Perspektive. Und das ist der zweite Hauptpunkt hier. Wir schauen uns diese Geschichte hier mal an. Da sprach Gott, er sitzt immer noch in der Höhle, und Gott sagt ihm, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und so geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Wieder, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert. Und jetzt kommt das Gleiche wieder, sein Geschichtchen, ja, das er vorher schon erzählt hat. Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, geh, kehr auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Schaffats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und in Vers 18 sagt er eben noch, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wir haben es hier mit einer neuen Perspektive zu tun. Und es gibt zwei Perspektiven, die wichtig sind für dich und für mich. Eine praktische Perspektive und eine geistliche. Eine praktische Perspektive sehen wir hier in der Personenauswahl. Er soll drei Leute berufen, die seinen Job machen. Und wenn wir in der Geschichte schauen, haben die Kerle das gemacht, ich will jetzt nicht sagen, zu dem Elia nicht in der Lage war, aber das, was Elia gerne fertig vollenden wollte. Sie haben nämlich Tabula Rasa gemacht mit dem Götzenkult. Da ist dieser potenzielle Feind eigentlich aus Aram der König, dann ist der neue König aus Israel und dann der Nachfolger Elia. Elia wurde sein Schüler, Elisa wurde sein Schüler, Elisa wurde aber auch im Grunde genommen sein Freund. Sie haben eine längere Zeit auch zusammengearbeitet. Also er bekommt einen Partner an die Seite. Und er bekommt noch gesagt, Elia, du bist nicht allein. Es gibt noch 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also, zum einen, vor zwei Wochen, das war die Message vor zwei Wochen, du bist nicht entscheidend im Grunde genommen für Gott oder überhaupt. Es geht nicht darum, wenn ich es nicht mache, dann kracht alles zusammen, dann kracht das ganze Universum zusammen. Relax. Das ist erstmal eine wichtige Botschaft. Und zum anderen ist es ja so, wenn du in so einer schwierigen Situation drin bist, dann kommst dir sehr schnell so Worte über die Lippen wie alle, keiner, alleine, ja, ich bin völlig alleine, ich muss hier alleine kämpfen und alle anderen sind doof und alle anderen machen nichts. Die ganze Gemeinde, alle meine Freunde, der ganze Hauskreis und so weiter. Und das ist manchmal so typisch und das ist oft so eine Sprache, die der Teufel so ein bisschen in uns wirkt, dass wir wirklich meinen und im Endeffekt auch glauben, wir sind völlig alleine, uns kann niemand helfen. Also was Gott ihm sagt, Elia, nicht alle anderen sind doof. Es gibt tatsächlich noch andere, die wie du drauf sind. Und ich möchte dir die Augen öffnen für diese Leute. Es gibt 7000. und ich werde dir einen Freund, einen Schüler, einen Partner an die Seite stellen und ich werde dich unterstützen in deinem Dienst. Das ist für die neue Perspektive extrem wichtig. Wir können nicht alleine kämpfen. Wir brauchen Menschen um uns rum. Ich habe es eben bereits gesagt, wenn du alleine stehst in einer Situation, kämpf nicht alleine, such dir jemand. Du sagst, ich habe niemand. Es gibt Möglichkeiten in der Gemeinde. Wir haben ein Seelsorgeteam. Die sind nicht nur dafür da, wenn du kurz vor dem Tod bist oder vom Selbstmord, dass du dann mal ein Gespräch führst, sondern die einfach beraten auch. Ja? Da auf deinem Impuls steht hinten Adresse drauf. Einfach mal anschreiben, ein Gespräch führen oder geh in einen Hauskreis. Vielleicht bist du gar kein Teil von der Gemeinde. Gemeinde ist so extrem wichtig. Wenn du Gottesdienstbesucher nur bist, du bist herzlich eingeladen, du kannst durch alle Gemeinden kurven in ganz Stuttgart, in der Region Stuttgart. Ist wunderschön. Aber auf Dauer bringt dir das nichts. Du brauchst eine Gemeinde, wo du Heimat findest, wo du ankommen kannst. Wir haben ab 12. Juni am Freitag Connect-Kurs, Gemeindegrundkurs. Und ich habe mal so prophetisch im Glauben angepeilt, mindestens 30 Leute werden da mitmachen. Und von den 30 Leuten werden 25 sich der Gemeinde anschließen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Prophetie ist oder ein Wunsch, vielleicht eher ein Wunsch. Aber du hast die Möglichkeit. Und wenn du sagst, nee, City Chapel gefällt mir nicht, dann geh woanders hin. Ludwig-Hofacker-Gemeinde, Gospelforum, FEG, Methodisten, es gibt ja ein paar Gemeinden noch hin. Auch such dir eine Heimat. Und wenn du in der Gemeinde drin bist, dann lass es nicht bei den Gottesdiensten. Gottesdienst ist manchmal wirklich auch so eine Frontalveranstaltung. Dann such dir einen Hauskreis. Gerd und Claudia koordinieren die Hauskreisarbeit, kommen auf sie zu im Anschluss vom Gottesdienst, sag, ich brauche eine Kleingruppe. Und in den Hauskreisen, dann kann man auch drüber sprechen. Da kannst du dann auch sagen, du, mir geht es im Moment so und so und so. Was denkt ihr? Könnt ihr für mich beten? Das ist ganz praktisch. Wir stehen zusammen. Das ist das, was Elia lernen muss. Ich bin so froh, dass jetzt der Jürgen mit an Bord gekommen ist, dass wir ein cooles Team haben, der Gerd 50% mit an Bord ist und wir wirklich auch, ich merke das, Entlastung, das ist so wichtig. In den ersten Jahren, da haben wir so viel allein gekämpft. Und vieles hätten wir vielleicht nicht ganz so machen müssen. Und es ist wichtig, dass wir uns da Unterstützung holen. Und dann gibt es noch eine geistliche Perspektive. Die geistliche Perspektive, die haben wir vorher im Text gesehen. Viele von euch kennen diese Stelle da mit dem Wind und mit dem Erdbeben und so weiter. Was das nicht bedeutet, wer hat diese Geschichte schon mal gehört von euch? Viele, gut. Was diese Geschichte nicht bedeutet, diese Geschichte, das ist keine Beschreibung, wie Gott wirkt und wie er nicht wirkt. Also wenn Erdbeben ist, dann wirkt Gott nicht. Wenn Wind, wirkt er nicht. Wenn stilles Säuseln ist, dann wirkt er. Also Gott ist eher so der melancholische Typ. Ja? Nein. Das heißt auch nicht, dass leise Töne immer geistlich sind und laut immer ungeistlich. Das heißt auch nicht, dass Charismatiker falsch liegen, wenn sie vielleicht mehr vom Feuer predigen und die Pietisten die Stille im Lande sind. Ja? Also das hat damit eigentlich wenig zu tun. Das heißt, meines Erachtens nach, schlicht und ergreifend, Gott ist allmächtig und souverän. Er kann Feuer vom Himmel fallen lassen, das kommt nämlich von ihm. Er kann die Erdbeben lassen, das hat er übrigens auch im Sinai gemacht, vorher an der gleichen Stelle ungefähr, wo das hier passiert, muss aber nicht. Oder er kann einfach durch ein leises Wehen reden. Und ich glaube, der springende Punkt ist deine Situation. Wo stehst du? Was brauchst du? Was ist wichtig für dich? Elia war ein Mann der lauten Worte. Elia kannte Feuer vom Himmel, Karmel. Ja. Elia kannte Wind, Regenmacher. Ja. Er betete, umgekehrt. Er betete, dass es nicht regnete und es regnete nicht 3 Jahre und er betete wieder und es regnete. Also er kannte die Macht Gottes, Power, Erdbeben und alles. Aber das war die Schiene, auf der er unterwegs war. Es war immer Halligalli gewesen. Aber Elia bekommt hier eine völlig neue Perspektive von Gott vorgestellt. Für ihn war es wichtig, zur Ruhe zu kommen. Elia, jetzt calm down, komm mal runter. Und Elia erlebt hier, wie Gott nicht im Wind war, wie Gott nicht im Erdbeben war, wie Gott nicht im Feuer war, sondern Dann kommt dieses leise Wehen und er ist so erschrocken von der Gegenwart Gottes, dass er sein Gesicht bedeckt. Für ihn war das wichtig, eine völlig neue Perspektive. Das ist eigentlich so ein ganz wesentlicher Punkt. Bist du offen für Gottes Reden in deinem Leben? Jetzt nicht so sehr, okay, wenn Gott redet, dann muss er so und so und so und so reden, sondern bist du einfach offen? Bist du offen, aus von deinem Ding runterzukommen und einfach zu hören, was Gott vorhat? Grundsätzlich möchte er uns neu versorgen mit seiner Gegenwart. Und genau wie Elia. Elia saß in seiner Höhle, du sitzt jetzt auf deinem Platz. Ja, vielleicht fühlst du dich auch wie in einer Höhle. Genau wie Elia ist Gott jetzt hier und will dir in deiner Situation begegnen. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Aber es ist wichtig, dass wir runterfahren, nicht sagen, ich weiß ja, wie es funktioniert, ich weiß ja, wie Gott wirkt und wie er nicht wirkt und ein Bild von Gott hast, vorgefertigte Meinung hast, sondern wirklich einfach mal runterfährst und sag, Gott, mach du. Gott hat einen Plan, Gott weiß, wie es geht. Vielleicht meinst du, hast du den Eindruck, Gott muss Feuer vom Himmel fallen lassen. Und warum macht er das nicht? Warum tut er das nicht? Und deswegen gibst du auch. Bei den Jüngern war mal so eine Situation. Jakobus und Johannes waren sauer gewesen auf eine Stadt, weil die nicht so wollten, wie sie wollten. Und in Lukas 9, Vers 54 sagen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll? Was sagt Jesus? Jo, mach ich. Nein, Jesus sagt, Leute, ihr habt das nicht kapiert. Ich habe einen anderen Plan. Abgesehen davon, dass er nicht gekommen ist, um zu richten, sondern die Welt zu retten. Aber er muss ihn deutlich machen, Leute, ihr habt das nicht verstanden. Ich tanze nicht nach eurer Pfeife, wenn ihr jetzt Feuer braucht, weil Feuer vom Himmel, wenn ihr jetzt einen Wind braucht, kommt ein Wind und sowas, sondern es braucht die Abhängigkeit von ihm. Das Gewaltige ist, das, was Elia hier passiert, passiert uns, das ist an Pfingsten passiert. Jesus sagte im Blick auf Pfingsten, Johannes 14, Vers 26, der Beistand, der Heiliger Geist heißt übrigens vom Griechischen her auch Luft oder Wind übersetzt, ja? Ähnlich wie das, was der Elia da erlebt. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das, was er jetzt gerade mit Elia macht. Gott hat es vielleicht länger versucht, ihm Dinge zu lehren und beizubringen, aber er war noch nicht so weit. Er hat noch zu viel Power gehabt. Und jetzt ist er im Tal angekommen. Und das ist mit dem Grund, warum Gott uns ins Tal runterfahren lässt. Ja? Er lässt es zu. Er ist nicht der Initiator, sondern er lässt es einfach zu, bis wir da stehen und hören können, dass der Heilige Geist uns lehren kann und uns an alles erinnern kann, was ich euch gesagt habe. Und dann sagt er, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen werden nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Leute, ich bin gekommen, euch Frieden zu geben. Ich bin gekommen, euch anzurühren. Ich bin gekommen, euch zu führen, euch zu lehren. Und das wird geschehen durch den Heiligen Geist. Jesus wurde verhaftet, wurde gefoltert, ausgepeitscht, gekreuzigt und die Jünger völlig desillusioniert. Was machen sie? Sie verziehen sich in ihre Höhle, in ihr Obergemach. Die hatten Angst gehabt, Todesängste. Und in diese Situation kommt Jesus, der auferstandene Jesus rein. Sie sind völlig überrascht. Die waren so in diesem Wechselbad der Gefühle drin. Und dann fingen sie so langsam erst an zu kapieren, was es bedeutet, warum Jesus gekommen ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen im Johannes 20, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, und er sagt die gleichen Worte eigentlich, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Mit eurer Kraft, die waren echt am Ende. Die waren am Boden. Haben auch so eine Art Burnout gehabt. Und er sagte, so, und ihr geht jetzt raus. Und sie denken, wie sollen wir das machen? Er sagt, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Denn von jetzt an macht ihr das nicht in eurer eigenen Kraft, sondern macht es in der Abhängigkeit Gottes. Und ihr werdet sehen, was das bedeutet. Und dann kommt Pfingsten. Ein paar Wochen später kommt Pfingsten. Und der Heilige Geist fällt, da heißt es wie so in Form von Feuerflammen, also da war auch wieder Feuer und Gott, ja, kommt auf die Jünger. und erfüllt sie mit der Kraft des Geistes und es geht los. Und sie haben eine ganz wichtige Lektion gelernt, was das bedeutet. Für uns bedeutet das, entscheide dich für eine neue Perspektive. Entscheide dich für eine neue Perspektive. Das kann für dich ganz praktisch bedeuten, ordne dein Leben. Ganz praktische Punkte. Wir haben eben so ein paar Dinge angesprochen. So ein paar praktische Burnout-Präventionen. Unterhalt dich heute mal, vielleicht geht ihr gleich noch irgendwo hin, was essen oder sonst irgendwas, unterhaltet euch. Sprecht doch mal darüber, über eure Situation. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Und vielleicht braucht es einfach nur so ein paar ganz praktische Punkte. Zur Ruhe kommen, Aufgaben sortieren, Mentoring besprechen, delegieren oder entscheide dich halt für eine Gemeinde. Wenn du noch keine Gemeinde hast, entscheide dich mit dabei zu sein. Steig ein, such einen Hauskreis. Und das Zweite ist, komm zu Jesus. Wenn wir über Burnout sprechen, Jesus hat auch einen Burnout, auch eine andere Art von Burnout. Man hat ihn ins Kreuz gehängt und er musste da elendig sterben. In der Sonne wurde er gegrillt, kann man sagen. Ja? 6 Stunden hing er in der Sonne drin. Er wurde ausgebrannt. Das war ein anderes Ausbrennen. Aber er hat das auf sich, er hat auch den Burnout, das Ausbrennen auf sich genommen. Und sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Kommt zu ihm. Und das gilt besonders für dich, wenn du noch keine persönliche Entscheidung getroffen hast für Jesus. Wenn du bis jetzt dein Leben ohne Gott geführt hast. Ich meine, Gott glauben tun wir ja alle, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Aber ich meine, persönliche Beziehung. Jesus dein Leben gegeben. Zu sagen, Jesus, übernimm du das Steuer meines Lebens. Nur so kannst du gerettet werden. Sonst bist du verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst gegen die Wand fahren und niemand kann dich retten. Jesus sagt, komm zu mir. Ich habe das auf mich genommen. Glaub an mich. Er hat für die Sünden bezahlt. Er hat für das ganze Burnout-Zeugs ist er ans Kreuz gegangen, damit ich bei ihm auftanken kann und Kraft bekomme. Und das bedeutet natürlich auch für dich, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, du bringst ganzen Einsatz. Du hängst dich rein. Du darfst wieder neu bei ihm auftanken. Das ist für mich so diese Hammer-Ermutigung in dieser Geschichte beim Elia. Dass der Elia da ist vor Gott und Gott dient ihm. Wir haben das ja vor 2 Wochen bereits gesehen, wo Gott, dieser Engel des Herrn, manche sagen auch, es ist Jesus selbst, ja, der ihn anrührt und gibt ihm zu essen, gibt ihm zu trinken, lässt ihn schlafen. Und hier begegnet er ihm. Er dient ihm. Und das möchte er auch tun mit dir. Und ich möchte dich einladen, gerade auch heute Abend, nochmal neu, ganz persönlich die Entscheidung zu treffen. Jesus, ich komme zu dir. Und weißt du, wie wir das als Christen ganz, ganz gut machen können und vielleicht du das nie erlebt hast, kann sein, mit dem Heiligen Geist. Offenbarung 22, Vers 17 steht, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm zu Jesus, lass dich beschenken. Und Pfingsten sagt, du kannst immer wieder neu die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Bei der Bekehrung, ja, bekommen wir den Heiligen Geist, das heißt, dann sind wir Kinder Gottes. Aber der Heilige Geist hat aber nicht jeden Christen. Versteht ihr? Dass der Heilige Geist hat nicht Besitz von jedem Christen. Es gibt viele Christen, da führt der Heilige Geist ein Dasein irgendwo im hinteren Kämmerlein. Aber Gottes Geist, seine Kraft, seine Gegenwart können wir neu in Anspruch nehmen. Wir können dafür beten lassen. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben. Hier vorne wird das Gebetsteam sein. Und ich möchte dich echt einladen, nach vorne zu kommen, für dich beten zu lassen. Entweder lad Jesus in dein Leben ein, lass für dich beten, sag, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben. Oder du sagst, ich möchte neu oder das erste Mal, ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes erleben für meinen Dienst, weil ich tue so viel aus eigener Kraft und ich will wieder zurück auf die Spur, wie Elia, weil ich bin müde. Oder du gibst dein Leben neu Jesus und lässt dich einfach neu bestärken, neu versorgen. Lass uns mal aufstehen und beten. so wie Elia am Horeb war am Sinai, in seiner Höhle, so sind wir jetzt hier vor dir. Und Gott, du bist jetzt hier. Wir erleben kein Erdbeben, da kommt kein Feuer vom Himmel, noch nicht mal ein starker Wind und vielleicht auch noch nicht mal ein leises Säuseln. Aber wir dürfen im Glauben annehmen, dass du hier bist, Gott. Du hast es versprochen. Und genauso wie Elia sich rausgetraut hat aus der Höhle, so bitte ich dich, dass heute Abend sich Menschen raustrauen und sich vor dich hinstellen und sich von deiner Gegenwart beschenken lassen. Der eine braucht diesen frischen Wind wieder ganz neu. Den Wind, die Kraft des Heiligen Geistes. Der andere braucht vielleicht nur dieses leise Säuseln. Einfach vielleicht eine Ermutigung. Ein Gebet für eine spezielle Situation. Und wieder ein anderer braucht ein Gewitter oder ein Erdbeben. Und hat es vielleicht jetzt auch schon erlebt innerlich, weil er weiß, ich bin dran. Heute ist der entscheidende Tag in meinem Leben, wo ich mein Leben Jesus gebe, wo was neu werden kann, eine neue Perspektive. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die hier sind, die noch nie ihr Leben dir anvertraut haben. Herr, dass sie nicht weiter unerlöst durch das Leben gehen, dass sie nicht weiter unerrettet in ihrer eigenen Kraft durchs Leben gehen, bis irgendwann nicht mehr geht, sondern dass sie zu dir kommen, dir ihre Sünde bekennen, ihr Leben hinlegen und erneuert werden. Und ich möchte dich für diejenigen von uns bitten, die schon lange mit dir unterwegs sind, die vielleicht auch müde sind im Dienst, müde sind in den vielen Herausforderungen, die auf uns immer wieder neu einströmen. Vielleicht gibt es hier Leute, die kurz vor einem Burnout sind, vielleicht auch mittendrin, und andere merken es vielleicht noch nicht mal. Sie merken nur, dass eigentlich alles sehr viel ist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns wieder neu anrührst, dass wir neu die Kraft des Heiligen Geistes erleben können, Orientierung finden. Und ich glaube auch, dass du, Heiliger Geist, heute Abend, wenn wir für uns beten lassen, auch mit deiner Weisheit kommst und Dinge zeigst, Lösungen gibst, Worte der Erkenntnis und der Weisheit, dass wir erkennen, wo der Knackpunkt ist, warum es nicht rund läuft. Komm du einfach, rühre uns an. Lasst uns gemeinsam jetzt Gott anbeten mit einem Lied. Und ich möchte euch jetzt einladen, kommt doch einfach nach vorne. Geht durch die Reihen durch, lass für dich beten. Sag vielleicht kurz, was deine Sache ist. Ob du dein Leben Jesus geben willst, ob du Kraft des Heiligen Geistes erleben willst, lass für dich beten. Oder vielleicht ist es einfach nur ein Gebet, dass du sagst, ich brauche einfach nochmal Gebet, Orientierung, was auch immer. Lass für dich beten, lass dich segnen. Das Gebetsteam ist da. Du kannst auch, wenn es dir ein bisschen zu laut ist, so ein bisschen Richtung Kaffeebar dich bewegen. Tu das einfach. Lass uns Gott anbeten.